Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von UVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit dem Teammanager Ralf Denk das größte und erfolgreichste deutsche Radsportteam durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@uvbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Dramatisch, hart und spektakulär. Der Mythos Alpe d'Huez Teil 1 hat gehalten, was er verspricht. Bis zu den legendären 21 Kehren setzte sich eine große Fluchtgruppe ab und holte sich zwischenzeitlich sogar 4,5 Minuten Vorsprung. Doch Tadej Pogacar übernimmt direkt am Fuße des Berges, sammelt einen nach dem anderen ein und krönt sich zum Sieger. Im Kampf um Platz 2 baut Remco Evenepoel seinen Vorsprung ein wenig aus. Wir schalten wie immer rüber zu unserem Mann vor Ort. Er sitzt oben in Alpe d'Huez. Hallo Ralf.
Hallo und schöne Grüße aus Alpe d'Huez nach Rosenheim.
Ja Ralf, wir arbeiten das Ganze wie immer auf und müssen dafür relativ früh diesmal anfangen, denn es bildete sich gleich eine große Gruppe, die, wenn man sich am Ende anschaut, nicht weit weg war, tatsächlich durchzukommen. Ihr hattet vorne einen Mann dabei mit Cataneo. Es schien viel Einigkeit zu sein. Sie waren zwischenzeitlich echt weit weg und ich habe schon von den Fahrern gehört, es war dadurch echt sehr, sehr schnell. Wie schwer hat es das dann gleich am Anfang für euch gemacht, dass da vorne so die Post abging?
Ja, es war eigentlich so eine ganz gute Situation für uns. Wir hatten vorne Mattia Cataneo dabei. Der hat keine Führungsarbeit geleistet oder wenig Führungsarbeit geleistet. Es ging ja gleich in Gap am Start quasi berghoch. Also es war kein Meter einrollen, sondern es ging direkt in Anstieg rein und hoch. Dann kam der Col de Nuya, der Berg der zweiten Kategorie heute. Und dann ging es ein langes Tal runter. Und dann ging es auch schon Richtung Alpe d'Huez. Für uns die Situation gut. UAE hat hinten Tempo gemacht. Nicht, glaube ich, mit voller Mannstärke. Sie waren auch krankheitsbedingt jetzt nicht auf gewohntem Niveau, die Mannschaft. Aber trotzdem haben sie, den Abstand zumindest kontrolliert. Sie haben nicht kleiner gekriegt, aber sie haben ihn kontrolliert. Und als Pogacar dann am Fuße des Schlussanstiegs loslegt, da war der Vorsprung, der Ausreißer schon zu klein. Und er hat wirklich alle aufgefahren. Aber ich habe jetzt noch nicht die genaue Aufwärtszeit von Pogacar hier. Es sah nicht super spielerisch mehr aus bei ihm. Also auch bei ihm und bei der ganzen Mannschaft sieht man schon auch, wie hart die letzten 3 Wochen eigentlich waren hier.
Ja, die kann ich dir zumindest ungefähr geben. Er hat den Rekord von Pantani aus dem Jahr 1995 um rund 1 Minute verbessert. Also der war Chapeau. Sehr, sehr schnell da oben.
Chapeau, ja.
Wenn ich darauf eingehe, was du gleich gesagt hast, das hat Sascha Witzke auch, und damit komme ich zu einer Hörerfrage, beobachtet, dass UAE natürlich ein bisschen angeschlagen war und nicht in voller Mannschaftsstärke nachgeführt hat. Er meinte aber, und das hat man ab und zu gesehen, ihr wart da vorne auch sehr präsent, auch schon in dem ersten Stück. Da die Frage von ihm, wieso habt ihr das gemacht? Wäre es nicht sinnvoller gewesen, UAE wirklich alles machen zu lassen und gar nicht zu unterstützen, um vielleicht auch Del Toro schon mal ein bisschen früher vorzubringen oder Ähnliches?
Ja, das muss man wissen, wenn man so im Feld relativ weit vorne fährt und vielleicht die eine oder andere Führung mitnimmt. Also wenn man ein bisschen mitarbeitet vorne, dann lässt dich die führende Mannschaft UAE auch da vorne. Und wir wollten kein Risiko eingehen. Das heißt, wenn wir da unter den ersten 10, 12 dann fahren, auch mit unserem Leader Remco, dann gehen wir höchstwahrscheinlich die Stürze, die wo vielleicht im Feld passieren, aus dem Weg, weil wir so weit vorne sitzen. Und deswegen macht man das aus strategischen Gründen, dass man auch den einen oder anderen Rennfahrer dann durch die Reihe schickt. Aber man kann jetzt nicht von einer harten Tempoarbeit reden, sondern es ist mehr Präsenz, dass man sich den vorderen Platz im Feld dadurch sichert.
Okay, dann lass uns direkt da einsteigen, wo die Show begann, am Fuße des Alpe d'Huez. Es waren noch rund 3,5 Minuten nach vorne. Direkt am Anstieg lässt sich Mattia Cataneo zurückfallen, um später auch dann als Ansatzpunkt zu agieren für Remco Evenepoel, nehme ich an. Man hat es nämlich dann nur noch in Ausschnitten hinten gesehen, weil dann die große Pogacar-Show begann. Da möchte ich auch einsteigen. Pogacar geht super früh, wahrscheinlich weil er wusste, er muss direkt los, um die da oben noch zu erwischen. War das gut für euch, so eine frühe Attacke? Und ihr habt ihn ja auch direkt einfach mal fahren lassen und gar nicht erst versucht mitzugehen. Habe ich das richtig gesehen?
Ja, wir haben heute Morgen in der Besprechung gesagt, wenn Pogacar attackiert und es geht mega leicht, dann versuchen wir mitzufahren mit Remco. Aber jetzt weiß ich auch seine Auffahrtszeit, also eine Minute schneller wie der phänomenale Rekord von Marco Pantani aus dem Jahr 1997, glaube ich. Also der hat 30 Jahre Bestand gehalten, der Rekord. Das heißt aber auch, es war richtig, richtig schnell. Und dann geht man schon ein Risiko, wenn man das Tempo mitgeht. Und wir mussten ja gar nicht. Und deswegen haben wir zuerst mal die Arbeit auf Decathlon verlagert, dass die das Tempo machen. Und wir waren quasi relativ komfortabel, zuerst mit Jai Hindley noch, später dann mit Mattia Cattaneo, der wo von vorne zurückkam, in der Gruppe gesessen und mussten nichts arbeiten. Und das war eigentlich eine sehr gute Situation für uns.
Du hast gerade gesagt, das hat Decathlon übernommen. Man hat dann, zumindest wenn zurückgeschnitten wurde, auch Paul Sexas relativ lang vorne gesehen. Auch er hatte noch zwei Helfer, die sich zurückfallen haben lassen können. Das Ganze hielt aber nur kurz bevor es dann oben die letzten 5 Kilometer, kurz bevor die Banden kamen und es etwas breiter wurde. Dann hat Remco Evenepoel gesagt, jetzt ist meine Zeit, ist vorbeigegangen. Da gab es noch einen kurzen Moment, wo es so aussah, als käme er nicht richtig durch, weil Motorräder im Weg waren und das Ganze ein bisschen zu eng war. Hast du das auch verfolgt? War das tatsächlich so, dass da noch mehr gegangen wäre? Oder wie hast du das gesehen?
Ja, das war sehr schade. Ich habe mit Remco jetzt auch im Aufzug gesprochen und er ist da schon richtig aufgehalten worden nach seiner Attacke. Das heißt, er hat eigentlich zwei Attacken gefahren. Er fährt die Attacke, reißt die Lücke auf, wird durchs Motorrad abgebremst, rechts und links massiv viel Zuschauer, also er konnte auch am Motorrad nicht vorbeifahren, dann zieht das Motorrad wieder los, Remco beschleunigt wieder und hat dann trotzdem nochmal einen Abstand nach, gehalten oder ausgebaut, nach oben auf Del Toro und auf Paul Sexas. Aber das hat ihm massiv viel Kraft gekostet, hat er gerade gesagt, und es war schade, weil sonst wären noch mehr Sekunden zwischen ihm, Del Toro und Paul Sexas, die wo quasi, das sind die drei Leute, die wo hart ums Podium hier fighten, und einer wird definitiv von den drei genannten nicht am Podium stehen. Deswegen ist der Kampf so erbittert, und das war ein bisschen schade für Remco, aber ja, man kann da jetzt im Nachgang nichts mehr machen.
Wäre es im Nachhinein betrachtet nicht ein bisschen klüger gewesen, einen Ticken später anzugreifen, weil kurz danach kamen ja die Banden und die Zuschauer wurden dadurch zurückgehalten. So musste er quasi doppelt attackieren. Hat er da das nicht ganz im Kopf gehabt, oder warum ist es vielleicht auch besser, da zu attackieren? Hat er da irgendwas gesagt?
Ab wann die finalen Kilometer eingegittert sind, da gibt's kein Regelwerk, und das wusste auch Remco nicht. Ja, also das wusste Remco nicht. Stehen jetzt die Gitter 4 Kilometer vom Ziel, wie heute in dem Fall, stehen die erst 3 Kilometer oder stehen die erst 1 Kilometer davor? Und er hat seinem Bauchgefühl gefolgt und hat in dem Moment, hat er zu mir gesagt und bestätigt, gut gefühlt, und deswegen hat er da dann eben angegriffen. Aber leider Gottes waren zu viele Zuschauer und die Gasse war zu eng, dass er nicht vorbeikam.
Es hat ja trotzdem gereicht. Das heißt, ich nehme doch an, ihr geht trotzdem mit einem sehr guten Gefühl aus dieser Etappe. Ein paar Sekunden liegen wieder mehr zu den beiden Verfolgern, Del Toro und Sexas. Viel haben sie sich nicht genommen. Hat Sexas, hätte der mehr machen müssen, oder hat er am Anfang zu viel gemacht und kam deswegen nicht mehr mit? Wie hast du das gesehen?
Nee, also die Mannschaft Decathlon ist all in gegangen für Paul Sexas. Die waren in der Lage, heute nach dem Start 2 Fahrer in der Spitzengruppe zu haben. Die waren quasi Relaisstationen, die haben sich zurückfallen lassen. Sie haben dann noch einen Fahrer lange bei Paul Sexas gehabt. Also die haben alles richtig gemacht. Aber man hat einfach auch gesehen, der 19-jährige Paul Sexas ist ein bisschen müde. Er fährt hier seine erste 3-wöchige Landesrundfahrt. Also Chapeau, wo er aktuell rumfährt, auf Platz 4 als 19-Jähriger bei seiner ersten 3-wöchigen Landesrundfahrt. Das ist eine phänomenale Leistung, und es ist ganz normal, dass der jetzt auf der 19. Etappe ein bisschen müde ist, vielleicht nicht mehr ganz so frisch, aber sie haben gefightet auch wie die Löwen.
nur einer, dem scheint das gar nichts auszumachen. Es wurde viel spekuliert, das Team ist geschwächt, da geht vielleicht ein Virus um. Interessiert Tadej Pogacar überhaupt nicht. Ich glaube, das war dem heute schon nochmal ein Bedürfnis, auch sich in diese legendäre Siegerliste von Alpe d'Huez einzutragen. Und das hat er sehr eindrucksvoll gemacht. Stimmst du mir dazu?
Ja, definitiv. Hier oben haben viele große Rennfahrer gewonnen. Es gab auch Außenseiter-Siege hier. Aber in Alpe d'Huez zu gewinnen, das in deiner Palmares zu haben, wenn du irgendwann mal die Karriere beendest, das ist schon was ganz was Großes. Ich aus Teambetreiber oder Teamchef habe hier oben noch nie gewonnen. Als Rennfahrer auch nicht, aber das ist schon was Ehrenhaftes und man hat es ja auch gesehen, wie belagert der Berg war von Radsportfans und das war das Radsportfest des Jahres hier bislang und das ist schon was sehr, sehr Prestigeträchtiges.
Ich sag mal so, es fehlt auch noch ein deutscher Sieg nach Alpe d'Huez. Also vielleicht kannst du das alles in einem abhaken mit eurem Team. Das wäre vielleicht doch mal noch was für die Zukunft.
Wir machen keinen Hehl draus, dass wir den Florian Lippowitz heute gerne dabei gehabt hätten und wir haben ihn sehnsüchtig vermisst. Wir stehen im Austausch mit ihm. Er ist mittlerweile zu Hause. Es geht ihm soweit ganz gut. Aber er leidet mit uns mit und wir leiden mit ihm mit. Dass er die coolen Etappen hier, wo er sich speziell aufs letzte Wochenende so in seiner Planung nochmal vorbereitet hat, nicht miterleben kann. Tut mir sehr leid für ihn.
Absolut, zumal ich auch von vielen Fahrern im Ziel jetzt gehört habe, wie unfassbar das heute wieder war. Unfassbar, verrückt, dermaßen laut, nichts Vergleichbares, sportübergreifend, hat Shahinde vorher gesagt im Interview. Du bist auch vor Ort, wie hast du es heute wahrgenommen? Ich habe gesehen, in der Früh war sogar Stau, weil unten dermaßen viele standen. Wir reden von einer guten halben Million Menschen. Was geht da ab? Hast du da ein paar Eindrücke für uns?
Ja, der Berg ist ja schon seit 2 Tagen für Autos gesperrt und für Wohnmobile. Also das heißt, wenn du hier am Streckenrand dein Wohnmobil platzieren willst, weil du hier ein paar schöne Tage verbringen willst, dann musst du 2 Tage vorher anreisen. Ansonsten Ausnahmezustand, Partys. Ich habe gestern ein paar Bilder gesehen, ein paar Videos. Bis tief in die Nacht haben wir die Radsportfans hier gefeiert. Das geht alles sehr, sehr friedlich hier ab. Das ist beeindruckend. Also das kann man sich, wenn man die Fußballfans sieht, wenn das zwei Mannschaften aufeinandertreffen, dann geht das meistens nicht glimpflich aus oder kann man die nicht ohne Polizeischutz aufeinander loslassen. Das ist hier im Radsport anders. Das ist viel, viel friedlicher und es ist ein Fest hier. Das ist einzigartig und jeder, der wo ein Stück weit Radsportfan ist, der muss das hier mal live gesehen haben. Weil wir kommen ja in viele Ecken, wir fahren auf viele Berge, aber Alpe d'Huez ist Alpe d'Huez.
Alpe d'Huez ist Alpe d'Huez und das wird es auch morgen wieder. Wir gehen da gleich drauf ein, vielleicht noch kurz einen Hinweis, beziehungsweise eine Nachricht, die mich erreicht hat. Es waren auch auf jeden Fall Fans des Podcasts vor Ort, denn ich habe ein Bild zugeschickt bekommen, da stand fett drauf mit dem Red Bull-Logo, schöne Grüße zurück nach Rosenheim. Also ich glaube, da waren auf jeden Fall welche, die den Podcast regelmäßig verfolgen, auch an diesem legendären Schlussanstieg. Die Grüße sind hiermit übermittelt.
Das ist doch schön zu wissen. Freut mich.
Ralf, lass uns auf morgen schauen. Auch da, Alpe d'Huez bleibt Alpe d'Huez. Wir fahren morgen eine große Schleife, haben da aber, und es wird nochmal härter, 3 Anstiege der höchsten Kategorie, bevor wir wieder in denselben Zielort einfahren. Wie siehst du morgen diese Königsetappe, wie sie von vielen genannt wird, und auf was wird es ankommen?
Ja, zuerst mal kurz zur Strecke. Es ist unten von Alpe d'Huez Start. Dann geht es gleich den Col de la Grosse Fère hoch. Das ist ein Berg der höchsten Kategorie. Dann runter ins Tal der Maurienne, dann hinauf zum Col de Telegraph. Kurze Abfahrt vom Col de Telegraph, dann kommt der Col de Galibier nochmal mit 16, 17 Kilometer. Dann wieder runter über den Col de Lutteron, lange Abfahrt durchs Tal und dann von hinten rauf nach Alpe d'Huez. Von hinten rauf nach Alpe d'Huez ist nicht vergleichbar mit der Straße, wo wir heute hochgefahren sind. Die ist ganz, ganz eng. Und ich bin echt gespannt, wie die Organisatoren das morgen managen, weil man hat halt viele Wohnmobile und Zelte und Autos am Streckenrand gesehen. Dafür ist morgen überhaupt kein Platz. Das wird schon schwierig, da wenn sich zwei Autos treffen. Eins kommt von oben, eins kommt von unten, wenn kein Radrennen ist. Und der Berg ist was Besonderes. Es sind nicht ganz so viele Höhenmeter wie die breite Straße, wo wir heute hochgefahren sind, weil man weiter oben im Tal schon abbiegt. Aber wird ein phänomenaler Abschied von der Tour de France, vom Hochgebirge. Und ja, wir freuen uns drauf. Wir sind auch ganz optimistisch morgen, weil Remco hat heute gute Form gezeigt. Und mein Gespräch im Fahrstuhl vorher mit ihm, da hat er mir jetzt auch nicht so einen ganz kaputten Eindruck gemacht. Und wir werden schauen, wie sich das Rennen läuft. Wir sind in der Situation, dass wir eigentlich nicht Platz 1 der Gesamtwertung angreifen. Da wären wir, glaube ich, ein bisschen naiv. Man hat heute noch das Niveau gesehen von Pogacar. Aber wir brauchen auch nicht jetzt als erstes in die Offensive gehen, weil wir haben genügend Abstand auf Platz 3, auf Platz 4, auf Platz 5. Und wir werden beobachten, wie das Rennen über die großen Alpenriesen sich entwickelt.
Die Fahrstuhlgespräche machen Mut. Das freut uns doch. Ich habe noch eine Info für dich, die vielleicht interessant sein könnte. Tadej Pogacar hat im Ziel gesagt, dass er sich heute den Sieg bei Alpe d'Huez geholt hat. Morgen geht er vollen Angriff zusammen mit Del Toro, um das weiße Trikot und das Podium zu sichern. So war es rauszuhören. Heißt für euch nochmal was anderes, wenn Pogacar da wieder zum Edelhelfer wird, oder ändert das für euch nichts?
Primär muss auch Del Toro zuerst mal den Pogacar folgen. Und man hat auch gesehen, er war auch nicht mehr der Frischeste heute. Also für uns wird sich die Strategie mit Pogacar aus siegeshungrigen Fahrer oder Pogacar aus Edelhelfer nicht ändern, sondern wir werden unser eigenes Rennen fahren. Und die Mannschaft, der muss ich heute auch ein Kompliment machen, die waren auch im Schlussanstieg lange Zeit noch relativ geschlossen. Und von daher werden wir unsere eigene Taktik fahren, aber wir gehen schon selbstbewusster morgen rein.
Der Vorteil ist, ihr seid ja auch direkt dort. Der Start wird unten quasi am Einstieg von Alpe d'Huez sein. Soweit ich das vorher richtig verstanden habe, seid ihr oben, so wie die meisten Teams. Bedeutet für euch auch mal ein bisschen mehr Kapazitäten und Zeit, oder?
Nee, also das ganze Wochenende ist logistisch Horror, muss man echt so sagen. Also wir sind heute 1,5 Stunden südlich. Da hat man fast schon das Mittelmeer gesehen, heute Morgen gestartet. Die LKWs haben Treffpunkt heute um 8 Uhr schon gehabt, unten am Fuße des Bergs, dass die hier hochfahren. Die Strecke, wo dann später die Rennfahrer hochgefahren sind. Also das ist das ganze Wochenende, so schön wie das ist, das Radsportfest, aber für uns als Teams ist es ein immenser Aufwand. Wir haben morgen die hammerharte Etappe. Wir reisen auch morgen noch nach Paris mit den Autos und die Rennfahrer mit dem TGV. Also der Tag morgen wird auch wieder extrem lang. Und wir sind dann auch alle ein bisschen froh, wenn wir Paris dann erreicht haben.
Kann ich mir vorstellen. Man stellt sich als Fan natürlich viel angenehmer vor, als wenn man vor Ort ist. Aber dafür haben wir dich. Vielen Dank, Ralf, für heute. Und wir schauen natürlich morgen auch wieder gemeinsam auf Alpe d'Huez Teil 2. Dann wieder mit meinem Kollegen Tobias Ruf. Ich darf mich daher verabschieden und grüße ein letztes Mal Richtung Frankreich.
Sehr gerne und schöne Grüße zurück nach Rosenheim.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.